kleine was zu sagen erscheint so leicht, doch ist es schwer. Wir brauchen ja nur nachzuschlagen, die meisten Dichter brauchen mehr. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast, der Stimme eine Stimme geben. Heute geht es, wie man unschwer erkennt, ein bisschen um Lyrik und um Poetik. Und ich habe auf der anderen Seite der Zoom-Leitung einen netten jungen Mann, der genauso wie ich Lyrik und Poetik sagen mag, der Ralf Buchinger. Hallo, schönen guten Abend.
Mein lieber Andreas, hier bin ich, jawohl.
Sehr schön, gut, dass das geklappt hat. Ich habe ein bisschen was gelesen, aber erzähl doch mal ein bisschen selber über dich. Wer ist denn dieser Ralf Buchinger eigentlich?
Also der Ralf Buchinger war über 20 Jahre ein Radiomann. Und er war eine Stimme im Radio. Und das fing aber schon eigentlich davor an. Ich habe schon in der Jugend mit einem Freund, der so ein Technikfreak war, ein kleines Studio aufgebaut. Und ich war dann immer der Moderator. Habe dann bei Radio Bundeswehr Dienst getan. Ist kein Witz, das gibt es tatsächlich. Und habe dort eine umfassende Ausbildung bekommen, muss ich sagen. Das waren Zivilangestellte, die haben einen als Sprecher ausgebildet, als Redakteur und als Techniker. Und da wir rundum gebraucht wurden, weil nicht so viele Leute in diesem Studio drin sind, mussten wir alle drei Sachen lernen. Das war ganz gut, eine gute Schulung fürs Radio dann später. Denn als ich dann Publizistik studiert habe in Mainz, ein paar Jahre später, da war ich im Berufspraktikum Hörfunk und war so dreist, direkt zum stellvertretenden Chefredakteur des Hessischen Rundfunks zu gehen, der dort der Dozent war, und habe gesagt, Herr Arnold, ich möchte gerne bei Ihnen arbeiten. Und dann guckte der mich an und dann sagte er, wir machen gerade ein neues Programm, nämlich HR4 mit den Regionalprogrammen. Was haben Sie denn für eine Vorbildung? Dann sagte ich so ganz verschämt, Radio Bundeswehr. Und dann sagte er, wunderbar, das kenne ich, da kommen gute Leute her. Bums. Und dann habe ich ab dem Beginn von HR4 im Oktober 84 während des Studiums ab dritten Semester voll beim Hessischen Rundfunk gearbeitet.
Dann kam der WDR noch dazu, ne?
Der WDR kam etwas später. Der WDR war die Ablösung quasi. Ich bin beim HR durchgegangen, durch die Reporter, die Moderatorenschiene. Meine Sprechausbildung habe ich vervollständigt, habe dann Hörspiele gesprochen, habe Literatur gesprochen für die Literaturecke im zweiten Programm und. Und dann kam irgendwann ein Bruch. Da hatte ich mich mit den Nachrichten, wo ich lange hauptsächlich Redakteur und Sprecher war. Übrigens war ich der Erste, der beides durfte. Und das war Ende der 90er. Und dann ging es noch bis 2008. Und 2008 gab es dann einen Bruch. Es kamen neue Leute in den HR. Es kam eine neue Führungsriege, mit denen ich nicht so gut klarkam, die mit mir nicht so gut klarkam. Wobei ich kein Einzelfall war. Es gab dann eine sehr junge Führungsriege, die sich schwer tat mit älteren Kollegen und erfahrenen Kollegen. Und wir waren so ein bisschen auch stur und haben gesagt, komm, wir wissen doch so viel vom Radio, wir wissen teilweise auch etwas besser. Und dann gab es dann so eine Konfrontation. Und dann habe ich glücklicherweise einen guten Draht zum WDR gehabt, weil ich für die mal ein paar Sachen gemacht hatte. Und außerdem fiel mir Köln sowieso viel besser als Frankfurt. Und dann habe ich da angerufen, erstmal bei den Nachrichten. Dann sagte der Nachrichtenchef, nein, ich habe nichts mehr, keinen Platz mehr. Aber ich frage mal die Info und Meinung und das Hörspiel. Da habe ich gesagt, ja, wunderbar. Bin zum WDR gegangen und war dann in der damaligen Programmgruppe Info und Meinung und habe dort die Sendung WDR 3 Journal moderiert, die lief viermal am Tag. Nach 4 Jahren kam es dann dazu, dass diese Sendung im Sparprogramm fast ganz zum Opfer fiel, aus 4-mal am Tag, was bedeutete 6 Moderatoren, die sich über die Woche abwechselten und Redakteure im Hintergrund natürlich auch. Und so kam es dann, ich war 4 Jahre erst da und die Sendung wurde von 4 auf 1 zusammengekürzt am Tag. Und dann passierte es tatsächlich, dass gesiebt wurde. Und dann passierte mir etwas ganz Komisches, weil du gerade eben so schön junger Mann gesagt hast, ich bin mittlerweile 60. Und damals war ich 50 oder knapp über 50, das war 2013. Und dann bin ich im Haus rundgerannt und habe gesagt, hier, ich bin Arbeitskraft und tralala und ihr kennt mich alle und ihr wisst, was ich kann und so. Und plötzlich saß ich für lauter jungen Chefs und die hatten ein Problem damit. Das merkte man denen an, obwohl sie nichts sagten. Einem rutschte raus, Herr Buchinger, ich setze auf junge Stimmen. Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Und das war bei den Nachrichten. Da habe ich gesagt, brauchen Sie bei den Nachrichten unbedingt junge, hippe Stimmen? Verstehe ich nicht so ganz. Ich war eine ziemlich klassische Nachrichtenstimme, muss man dazu sagen. Und ich fand auch den klassischen Nachrichtenton sehr gut. Insofern aber hätte sich umstellen können, also das wäre nicht das Ding gewesen. Ja, und dann war es vorbei. Damals ein ziemlicher Einschnitt für mich. Ich habe glücklicherweise immer schon während der ganzen Zeit des Rundfunks, erst in Frankfurt und dann in Köln, nebenher zwei weitere Jobs gemacht. Das eine war Sprech- und Stimmtrainer, denn dazu war ich mittlerweile ausgebildet. Und das zweite war tatsächlich, dass ich als künstlerischer Sprecher auftrat. Und dann begann ich nach und nach eine Kabarettgruppe aufzubauen, die Literaturkabarett machte. Unser großes Vorbild war Hans-Dieter Hüsch, der konnte das nämlich wunderbar gut, wobei der das mit eigenen Texten gemacht hat. Hans-Dieter Hüsch war meine Initialzündung, als ich 12 Jahre alt war, habe ich den zum ersten Mal gesehen, live und in Farbe, in einem Saal in meiner Heimatstadt Andernach. Da war ich so begeistert, habe ich gesagt, ja, das willst du auch machen. Da erinnerte ich mich dran und dachte, guck mal da. Und Literaturlesung habe ich ja vorher schon beim HR gemacht, jede Menge. Und dann habe ich gedacht, ach, man kann auch lustige Literatur lesen, man kann Literatur humorvoll beibringen. Und dann habe ich angefangen, Programme zu schreiben, die so oben drüber eine Überschrift haben. Diese Überschrift zum Beispiel heißt Sie und er, das tut sich schwer. Und dann sucht man in der Literatur und findet ganz, ganz, ganz viele Beispiele dafür, wo humorvoll zum Schmunzeln und ja, einfach auch zum Lachen, Sachen auch von ganz großen Dichtern zum Thema Sie und er zu finden sind. Und wenn man es dann noch humorvoll rüberbringt auf der Bühne, dann macht das richtig Spaß.
Das heißt, ich habe das jetzt so richtig verstanden. Die Liebe zur Lyrik kam dann schon relativ früh, so mit 12, 13 hast du gesagt, ne?
Die kam eigentlich immer schon. Meine Mutter war sehr interessiert an Literatur und die las mir schon als Kind Gedichte vor und sang mit mir aus den Gedichten auch Lieder heraus und so weiter und so fort. Und die las auch vor, wenn auch nur in der Kirche, aber immerhin, sie las vor. Und so kam dann alles zusammen. Das Vorlesen wollen, das Vorlesen lernen, das Vorlesen können, Stimmausbildung, Sprechausbildung etc. pp. Kam dann alles hintereinander. Und die Lyrik kam sehr, sehr früh. Die kam schon in frühesten Jahren. Den Zauberlehrling kenne ich, glaube ich, schon seit ich 5 oder 6 war.
Wir kommen beide aus einer Generation, da musste man auch sehr, sehr viel in der Schule Gedichte auswendig lernen. Fanden wir damals ziemlich schrecklich. Heute bin ich froh drum, dass ich das machen musste, weil das natürlich nicht nur die Gehirnzellen anspornt, sondern wirklich du dich auch mit den Gedichten beschäftigst. Was fasziniert dich an Gedichten?
Mich fasziniert, dass sie dass das am Gedicht schwierig ist, auch im Vortrag. Sie sind kurz und weil sie kurz sind, muss man direkt in medias res gehen. Das heißt, du kannst nicht wie bei einem Prosatext, ich habe auch Prosatexte genug Lesungen gemacht, aber du kannst nicht wie beim Prosatext dich über eine Einleitung hineinwirken in das Geschehen, sondern du musst voll drin sein. Man kann es wunderbar am Zauberlehrling sehen. Da wird nicht erzählt, da steht ein Zauberlehrling und der freut sich, dass der Alte weg ist und der ist jetzt klammheimlich dabei, Blödsinn zu machen, sondern muss man sofort mit diesem Ton reingehen, der genau das alles zeigt. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Das muss man dann sofort übernehmen, das ist mal drin in der Geschichte. Und
Genau.
jeder weiß, ach, guck mal, so ist der drauf.
Ja. Ich bin jetzt mal ein bisschen provokant. Früher war, hatte die Lyrik ja ein richtiges, wichtige Aufgabe in der Gesellschaft. Im Mittelalter waren Gedichte und diese Prosasänger vor allem dazu da, Missstände anzuklagen. Und der Minnesänger mit seinen Liebesgedichten war große, große Kultur. Gedichte haben in der heutigen Zeit so ein bisschen an Bedeutung verloren, oder?
Nein, sie haben eine andere Bedeutung. Das stelle ich immer wieder fest, denn wenn wir auftreten, wir haben immer volle Säle. Das heißt, das sind keine großen Säle, wir sind ja dann in Bibliotheken. Also die Bibliotheken sind meistens bis auf den letzten Platz gefüllt. Das mag an den Themen liegen, die ich oben drüber setze, weil bei Sie und er, das tut sich schwer, kann sich jeder was denken und denkt auch mal gucken, was da kommt. Aber es kommt auch durch die Gedichte. Und man kann mit Gedichten heute für Unterhaltung sorgen. Was übrigens gar nicht das Kleinste ist, das wollten auch andere. Natürlich haben auch Goethe und Schiller eine Moral von der Geschichte eingebaut, wie Schuster bleibt bei deinen Leisten, siehe Zauberlehrling. Aber Sie haben auch unterhalten damit. Und das war ihnen auch wichtig, denn 1798 haben die beiden dafür gesorgt, dass einer immer wieder was schreibt. Die haben sich quasi abgewechselt. In der Zeit sind die besten Balladen von denen entstanden. Schiller hat Goethe angetrieben und Goethe hat wieder Schiller angetrieben. Und Unterhaltung war nicht das Schlechteste. Und wenn Novalis in seinem Es färbte sich die Wiese grün am Ende, eben rauskommt bei dem Ganzen, dass er gar nicht so erpicht darauf ist, die Natur zu erleben, in der er die ganze Zeit schwelgt, sondern das Mädel zu erleben, was er nämlich dann da findet in der Natur, mit dem will er was ganz Bestimmtes machen, das kriegt man auch raus bei diesem Gedicht, dann weiß man, das sind auch Texte, wo man drüber lachen, schmunzeln oder sonst was kann. Ich glaube nicht, dass das reine Bildungstexte waren. Übrigens kommt es auch darauf an, in welchem Jahrhundert. Natürlich, Goethe und Schiller hatten diese klassischen Bildungsauftrag quasi kohärent in ihren Gedichten ein bisschen mit drin. Aber der traf ja auch nicht alle. Der traf ja nicht den Bauern, der hat das eh nicht gehört und gelesen. Der konnte es wahrscheinlich gar nicht mal lesen. Sondern es spielte in den oberen Klassen, wo dann ihre Texte auch gelesen wurden. Heute haben wir den Vorteil, dass alle lesen können. Sie tun es kaum noch, weil sie natürlich in irgendwelchen digitalen Dingern rumhängen. Das ist jetzt gar nicht böse, so entwickelt sich halt die Geschichte. Aber ich habe ja festgestellt, mit einer Reihe, die ich mache, nämlich die wilden Gedichte, die ich auch digital mache, in YouTube, dass tatsächlich es darauf sehr interessante Reaktionen gibt. Gerade weil wir es ein bisschen unterhaltsamer machen. Und das mache ich, indem ich die Leute wirklich so ein bisschen mit Gestik und Mimik versuche, mitzunehmen und mitzuschmunzeln und mitzulachen. Die Reihe heißt Wilde Gedichte. Dabei sind die gar nicht immer wild, aber man kann die Wildheit da rausholen, und zwar in jedem Punkt.
Genau, also wer also sich damit befassen will, auf YouTube die wilden Gedichte, findet man das. Ist ja lustig. Kommt, glaube ich, einmal in der Woche was Neues raus, ne?
Nee, einmal im Monat kommt was
einmal
Neues
im
raus.
Monat. Okay.
Einmal die Woche wäre ein bisschen viel für Gedichte, meistens gegen Ende des Monats, weil wir okay. da am besten Zeit haben, das aufzunehmen.
Du hast auch schon die Wortlauten erwähnt, Literaturkabarett. Was kann man sich unter Literaturkabarett vorstellen?
In dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir Literatur nehmen, darüber ein recht witziges Thema setzen, wie Sie und er, das tut sich schwer, oder ein schönes Weihnachtsprogramm, was sehr beliebt ist, Weihnachtlich schmunzelt der Wald, und dann die Gedichte finden, die etwas Lustiges beinhalten oder etwas Humorvolles. Wie zum Beispiel er gerade eben erwähnte Novalis mit seinem Es färbte sich die Wiese grün, wo am Ende rauskommt, dass er eigentlich hauptsächlich in den Wald gegangen ist, um mit einem Mädel ein Schäferstündchen zu verbringen. Vorher erzählt haben, wie toll die Natur und Gott und Welt, was weiß ich, endlich alles und so. Und man denkt, ah, Natur wird nicht toll. Und dann kommt irgendwann am Ende raus, ach nee, das Mädel ist wichtiger. Und so sieht es dann aus. Oder Der Werwolf von Christian Morgenstern, wunderbares Gedicht über die deutsche Sprache. Da geht es um den Werwolf, der sich fragt, ob es auch noch den Westwolf, den Wemwolf und den Wenwolf gibt.
Genau.
Und nachher der Plural nicht gefunden wird und also schöne Sachen.
Das heißt, also, ist es dann so eine Art Lesung, die er da macht, oder er spielt ja auch die Gedichte so ein bisschen?
Wir spielen lesend. Das ist eine gespielte Lesung quasi. Und wir machen dann auch Rollen. Also wir sind zu dritt. Zwei stehen als Vorleser auf der Bühne, aber Vorleser nicht im Sinne von also dass wir da quasi unsere Köpfe in den Texten vergraben, sondern wir sind sehr gut, alles geschulte Leute vom Rundfunk, wir sind sehr gut darin, das zu lesen und trotzdem, wie ein guter Nachrichtensprecher auch, die Leute dabei im Blick zu behalten. Und da sind dann schon mal in so einem Programm, 2 Stunden, sind dann schon mal so 50 bis 60 Gedichte, die wir dann zu einem bestimmten Thema und zu bestimmten Programmen brauchen. Wir haben glücklicherweise noch was dazwischen, nämlich eine ganz tolle Sängerin, eine Sopranistin, die dann immer die Einzelteile, ich mache aus den 2 Stunden immer 5 Teile, und die einzelnen Teile werden durch diese Sängerin verbunden, die dann immer ein lyrisches, aber auch lustiges Lied singt, meistens aus Operetten, weil Operetten haben auch was Lustiges, Humorvolles, was Schwingendes, kommt gut an. Aber eben auch mal, ich sag mal, Volkslieder, die auch humorvoll sind. Die gibt es nämlich auch. Richtige Volkslieder, nicht das, was unter volkstümlicher Musik im Fernsehen läuft.
Nun habt ihr natürlich das gleiche Problem, was ich ja auch habe. Ich bin ja auch in einem meiner vielen Jobs Schauspieler. dass Corona uns doch einiges da an Vorstellungen auch kaputt gemacht hat. Kann man euch denn demnächst trotzdem mal wieder sehen live? Obwohl es noch nichts
Ja,
kommt.
das konnte man sogar. Man konnte uns 5 Wochen lang sehen, vor kurzem noch, und zwar auf dem Weihnachtsmarkt von Schloss Merode. Schloss Merode ist ein Schloss zwischen Köln und Aachen, ein Wasserschloss, gehört den Prinzen von Merode. Und die machen jedes Jahr diesen wunderbaren Weihnachtsmarkt. Da bin ich tatsächlich mit dem Programm Weihnachtlich schwunzelt der Wald. Wir sind da, die Sängerin ist mit dabei, sind dort 5-mal eine halbe Stunde am Tag dran. Und das jeden Tag.
Okay.
5 Wochen lang bis Weihnachten. Deswegen ruhen wir den Januar immer so ein bisschen aus. Und jetzt ist momentan es wieder so, dass wir die ersten Sachen wieder in Planung haben. Da wir alle noch beruflich anders eingespannt sind, ist es tatsächlich so, dass wir das nicht als Alleinmerkmal haben und damit auch nicht davon nur unser Leben bestreiten müssen. Wir machen es deswegen aus ganz viel Spaß. Wir werden in diesem Jahr die Stadtbücherei Bornheim bespielen. Da geht es um das Thema Lesen an sich, weil die Stadtbücherei wird 50 Jahre alt. Bornheim liegt zwischen Köln und Bonn. Dann werden wir in Andernach zur Kulturnacht auftreten. Das ist bei Koblenz in der Nähe. Wir werden in Köln in der Stadtbibliothek eine Lesung haben mit Sie und Er. Und in Bonn steht auch noch was an, das ist aber noch nicht spruchreif. Da müssen wir nämlich was für Amnesty machen. Das wird dann nicht so lustig. Da werden wir aber gute Literatur lesen von Flüchtlingsgeschichten. Das wird eher so mal eine Sache, wo die Herausforderung ist, eben nicht die Leute zum Schmunzeln, sondern zum Nachdenken zu bringen.
Ihr habt doch bestimmt auch eine Website, wo man vielleicht dann gucken kann, wann ihr spielt, oder?
Ja, genau, das kann man. Das ist die www. die-wortlauten.de.
Ich werde dich genauso wie auch den YouTube-Kanal natürlich unten wieder in den Podcast-Begleittext mit reinschreiben, wenn das jemand interessiert. Guckt einfach mal rein, die wilden Gedichte sind wirklich eine lustige Geschichte. Nun hast du ja, du arbeitest ja auch als Sprechcoach, du arbeitest, glaube ich, auch für Unternehmen und Unternehmer. Beeinflusst sich da die Sprache der Lyrik auch oder ist das völlig unabhängig?
Nein, das ist nicht völlig unabhängig. Ich gebe zum Beispiel einen Kurs, der heißt Die Kunst der freien Rede. Und dann erkläre ich den Leuten erstmal, alles, was ihr unter freier Rede apostrophiert, gibt es gar nicht als freie Rede. Das ist nämlich eine ausgedachte Rede. Die freie Rede gibt es eigentlich nur im direkten Gespräch miteinander, wo man nicht vorher schon sich schon überlegt hat, was man sagen will. Alles, was man sich überlegt hat, ist schon wieder gebundene Rede. Und das ist ja das Problem dieser sogenannten freien Rede. Nach dem Motto, jetzt erzähl mal was hier über das Geburtstagskind und so, und du weißt, du wirst dazu aufgefordert werden, dann hast du dir schon 10.000 Sachen im Kopf überlegt, die du sagen willst. Du fängst nicht an bei Null und sagst, mal gucken, was ich hierzu sagen kann hier, wie das beim normalen Gespräch der Fall ist, sondern tatsächlich bist du in gebundener Rede und das bedeutet, diese freie Rede, die wir normalerweise so locker drauf haben, klappt bei der gebundenen Rede nicht. Weil dann müssen wir im Kopf gleichzeitig nachdenken, was wollte ich noch alles sagen? Für das Geburtstagskind oder wen auch immer. Oder für eine Predigt oder was weiß ich. Und dann gehe ich mit denen hin und sage, und jetzt gucken wir erstmal, wie das wäre, wenn ihr ein Gedicht aufsingen müsstet oder aufsagen müsstet. Was würdet ihr dann machen? Denn die Kunst ist tatsächlich die, das Gedicht so erzählend rüberzubringen, als wenn ich dir das Gedicht erzählen würde. Das heißt, der gute Sprecher spricht so, als wenn er das erzählt und nicht, als wenn er davor sich einen Text hat, den er liest oder im Kopf hat, wenn er ihn auswendig aufsagt. Denn auswendig sprechen ist nichts anderes als lesen im Kopf. Und dann bringe ich denen bei, wie man Sinnschritte baut. Denn in der Spontansprache sprechen wir nicht in Sätzen, nicht in grammatikalischen Einheiten. Wir sprechen in Sinnschritten. Und wenn ich Sinnschritte lerne, dann meine ich auch Sinnschrittpause. Wie mache ich Pausen? Wie setze ich die Stimme tief hoch in die Mitte? Wie auch immer, all diese Sachen. Das bringe ich denen dann bei. Und dann lernen die langsam aber sicher über die Stimmlage und die Stimmbewegung, wie man etwas sagen kann, ohne dass man ständig wie furchtbar im Kopf rumkramen muss, ob ich das noch hinkriege. Weil wenn man in Sinnschritten spricht, kann erstens der Zuhörer besser verstehen, denn das ist er gewöhnt vom normalen Reden. Und wir als Sprecher können dann einfach sehr gut Sachen rüberbringen und den Leuten, vor allem wenn ich die richtigen Betonungen setze, etwas beibringen. Das ist das, was ich dann jetzt ein bisschen übertrieben gerade gemacht habe. Ich habe gerade eine Tiefenpause gesprochen. Wenn ich die Tiefenpause spreche, dann bringe ich dem anderen was bei. Das kann der abspeichern. Und das sind so die Sachen, die ich denen beibringe. Und gerade jetzt, wenn ich zu Firmen gehe oder zu Bildungsträgern wie Katholisches Bildungswerk, da ist es tatsächlich so, dass ich denen zeige, Leute, sprecht in Sinnschritten. Gewöhnt euch eine relativ leichte Standardphonetik an, mit der man gut in Deutschland rundkommt, wo die deutsche Sprache auch nicht so hart klingt, sondern flüssig. Und bringe ihnen am Schluss noch etwas über die Stimme bei.
Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Damit sagst du im Prinzip das, was ich meinen Schülern sage, auch in anderen Worten, dass sie merken, also ich erzähle nicht nur Schwarm.
Das ist gut.
Ja,
wäre jetzt schlecht, wenn wir uns widersprochen hätten. Ne?
Allerdings. Und selbst wenn, würde ich es jetzt auch nicht zugeben, aber das ist ein anderer Geschichte.
Genau. Wir müssen jetzt natürlich so tun, als wenn wir das nicht abgesprochen hätten vorher.
Genau. Was stand jetzt noch auf dem Skript?
Genau.
Ja, mein lieber Ralf, ich danke dir für dieses nette Plauschen am späten Abend, dass du noch ein bisschen Zeit gefunden hast. Ich könnte jetzt sozusagen abschließen mit Christian Morgenstern, mit den ersten beiden Zeilen seines wunderbaren Gedichtes Semimini Krokofafsi, dass dann noch so ein bisschen weitergeht, was auch bis in die Richtung geht, dass ich mit Nicht-Worten ganz viel ausdrücken kann, wenn ich weiß, wie ich es tue. In dem Sinne eine gute Nacht dir, eine schöne Woche dir und euch, meine lieben Hörer natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ralf, mach's gut.
Tschüss, Andreas.
Gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.